Hi, ich bin Nina Bus-Bartels. Willkommen im Hörsaal. Wir sind eine Produktion von Deutschlandfunk Nova und wie jede Woche habe ich euch einen Vortrag aus der Wissenschaft mitgebracht. Heute geht es um den Iran. Den Vortrag haben wir am 6. Mai aufgezeichnet, also noch vor dem Angriff Israels auf den Iran am 13. Juni. Es geht um die große Unzufriedenheit der Iranerinnen und Iraner mit ihrer Regierung und um die Hintergründe der Protestbewegung, die 2022 so viele Menschen auf die Straße gebracht hat.
Proteste kennt die Islamische Republik Iran ziemlich gut. Was neu war an dieser Bewegung, war, dass das Ganze so schichtenübergreifend war, dass sehr viele Menschen andocken konnten, weil sie sich dachten, also das, was dieser jungen Frau passiert ist, das kann nun wirklich jedem passieren. Das hätte auch meiner Schwester, meiner Tante, meiner Mutter passieren können, dass man wegen eines schlecht sitzenden Kopftuchs abgeführt wird. Warum passiert denn da eigentlich nichts? Und vor allem, warum passiert da jetzt nichts, wo die Revolutionsgarden doch so geschwächt sind?
Katayuna Mipur ist unsere Rednerin heute im Hörsaal. Sie ist Islamwissenschaftlerin an der Uni Köln und in ihrem Vortrag beschreibt sie, wie sich die Gesellschaft im Iran seit der Revolution 1979 verändert hat und warum sie sich von der Elite der geistlichen Führer entfernt hat. Außerdem erklärt Katayuna Mipur, wie sich das Regime trotz der Massenproteste an der Macht hält. Gehalten hat sie ihren Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung, was die Entwicklungen im Nahen Osten mit uns zu tun haben, an der Goethe-Universität Frankfurt. Und ihr Vortrag heißt Frau, Leben, Freiheit. Was war das? Was ist es?
Sie werden sich vielleicht erinnern, im September 22 starb Jinan Mahsen Amini, nachdem sie von der sogenannten Sittenpolizei festgenommen war, wegen eines vermeintlich schlecht sitzenden Kopftuchs. Es war nicht so, dass sie das Kopftuch nicht getragen hätte. Das Kopftuch ist für alle Frauen Pflicht in der Islamischen Republik Iran. Es war nur so, dass sie es getragen hat, wie Frauen ein Kopftuch tragen, die nicht unbedingt ein Kopftuch tragen wollen, nämlich mit relativ viel Haar draußen. Sie wurde daraufhin in eine grüne Minna gezogen. Es ist immer noch nicht genau geklärt, was mit ihr geschah. Fakt ist, dass sie einige Tage später in einem Krankenhaus in Teheran starb. Daraufhin gingen Menschen auf die Straße, vor allem als sie in ihrer Heimatprovinz Kurdistan zu Grabe getragen wurde. Und aus Protest trugen viele Frauen kein Kopftuch mehr. Das wurde dann in Deutschland und in der internationalen Presse gelabelt als Kopftuchprotest. Und in mancherlei Hinsicht ist es ein Kopftuchprotest, aber ich glaube nicht in der Hinsicht, wie wir es hier in Deutschland zunächst verstanden haben. Es richtete sich nicht in erster Linie dagegen, kein Kopftuch mehr tragen zu wollen, sondern es richtete sich gegen das, wofür das Kopftuch in der Islamischen Republik im Allgemeinen steht. Nämlich dafür, dass Menschen in quasi allen Bereichen das Recht auf Selbstbestimmung verweigert wird. Das gilt natürlich für Frauen, die nicht entscheiden dürfen, ob sie ein Kopftuch tragen wollen oder nicht. Das gilt aber zum Beispiel auch für die sprachlichen Minderheiten Irans. Und Iran ist ein Staat, der zu 50% aus Menschen besteht, die Persisch nicht als Muttersprache sprechen. Das heißt, sie sprechen entweder Azeri-Türkisch, das ist die größte Gruppe, die eine andere Sprache spricht, so rund 18 Millionen von 85. Hinzu kommt Turkmenisch, Kurdisch, Arabisch, Luri, Taji, also eine ganze Reihe. Diesen Menschen wird aber insofern das Recht auf Selbstbestimmung verweigert, als sie in der Schule ihre Muttersprache nicht lernen dürfen. Das Persisch Lingua Franca ist, bestreitet keiner, dass Persisch Lingua Franca sein sollte, auch nicht. Aber Azeris, Kurden, Turkmenen etc. protestieren seit Jahren dagegen, dass sie in ihrer Muttersprache sprachliche Analphabeten sind und leiden. Zählen also zu den sprachlichen Minderheiten. Dann haben wir die ethnischen Minderheiten. Die Islamische Republik Iran behauptet offiziell, dass es nur rund 2-3% Sunniten gibt, was so nicht sein kann. Es dürfen so um die 20% sein, die sunnitischer Konfession sind. Auch ihnen wird das Recht auf Selbstbestimmung verweigert, als es nur zum Beispiel extrem schwierig für sie ist, Moscheen zu bauen oder ihren eigenen Ritus zu pflegen. Ganz besonders betrifft es die religiösen Minderheiten. Iran ist nach wie vor der Staat im Nahen Osten, der die größte jüdische Gemeinde beherbergt, abgesehen von Israel natürlich. Aber den Juden wie auch den Christen und den Zoroastriern, das sind die beiden anderen anerkannten religiösen Gemeinschaften, werden gleiche Rechte wie Muslime, sie haben im Staat Iran verweigert. Ganz besonders betrifft es die größte religiöse Minderheit im Iran, die Baha'is, die rund 400.000 Menschen ausmachen, die von der Wiege bis zum Grabe verfolgt werden. Also all das war Teil des Protests. Insofern ist der Begriff Protest richtig, aber eben auch nicht. Und es sind dann dementsprechend auch Frauen hingegangen bei den Demonstrationen, die das Kopftuch ausgezogen haben, nicht weil sie gegen dieses Kopftuch an sich für sich protestieren wollen, sondern weil sie sagen wollen, das Kopftuch ist das Symbol schlechthin für die Islamische Republik Iran. Und dafür gehen wir auf die Straße. Das passierte besonders im September und im Oktober. Es kam auch zu Ausschreitungen. Es gab zudem recht viele Demonstrationen aus Solidarität im Ausland. Das hier ist ein Foto aus dem Libanon. Da hat man sich der Bewegung Frau lieben Freiheit auch öffentlich angeschlossen. Dann kam es im November 22 zu einer Riesendemonstration in Berlin mit 80.000 Teilnehmern, wo Diaspora-Iraner aus ganz Europa dran teilnahmen. Das war das eine, was sehr viel Aufmerksamkeit geweckt hat und was zeigte, wie einschneidend dieser Protest diesmal ist. Denn dieser Protest ist ja bei weitem nicht der erste in der Islamischen Republik Iran. Selbst das iranische Innenministerium gibt an, dass täglich ungefähr 46 Demonstrationen gegen das Regime stattfinden und das seit Jahren und Jahrzehnten. Wir hatten in der Vergangenheit bereits andere sehr, sehr große Protestwellen, 2009 zum Beispiel, als gegen eine gefälschte Wahl demonstriert wurde, oder noch früher 1999, als es große Studierendenproteste gab. 2017/18 gab es die sogenannten Brotunruhen, ein Jahr später die sogenannten Benzinunruhen. Also Proteste kennt die Islamische Republik Iran ziemlich gut. Was neu war an dieser Bewegung, war, dass das Ganze so schichtenübergreifend war. Und dass Menschen aus den verschiedensten Gründen, ich habe sie eben genannt, protestiert haben. Und vor allem aber auch, dass sehr viele Menschen andocken konnten, weil sie sich dachten, also das, was dieser jungen Frau passiert ist, das kann nun wirklich jedem passieren. Das hätte auch meiner Schwester, meiner Tante, meiner Mutter passieren können, dass man wegen eines schlecht sitzenden Kopftuchs abgeführt wird. In dem Sinne waren alle Schichten beteiligt, nicht nur wie 1999 die Studierenden oder nicht nur wie in 2009 die Mittelschicht oder nicht nur wie 2017/18 die unteren Klassen. Es war schichtenübergreifend und dementsprechend wurde dies auch als die größte Herausforderung für das Regime der Islamischen Republik Iran angesehen seit Bestehen der Islamischen Republik Iran. Was auch bemerkenswert war an diesem Protest, war, dass sich sehr berühmte Persönlichkeiten angeschlossen haben. Elna Sarakabi, die ohne Kopftuch angetreten ist bei einem internationalen Wettkampf. Sportler waren ganz massiv dabei in der Unterstützung. Ali Dahi ist der berühmteste iranische Fußballspieler, auch in Deutschland sehr bekannt, weil er dann für Bayern München gespielt hat und immer noch weltweit den zweithöchsten Torscore hält. Und Personen wie Sara Hadem, eine Schachweltmeisterin, die ohne Kopftuch antrat bei einem internationalen Wettbewerb. Eine andere symbolische Handlung war diese hier von Said Pirahon, die viral ging in Iran und in der Diaspora. Er hatte nach einem Tor einen Salto vollführt und dann sich die Haare symbolisch abgeschnitten, was ein altes zoroastrisches Trauerritual ist. Aus Trauer und Wut über einen ungerechten Tod legen die Frauen ihre abgeschnittenen Haare auf das Grab. Also hier zum einen eine Anknüpfung an vorislamische Symbole und zum anderen aber auch mal wieder eine Aktion, die viral ging und woran wir eben sehen, dass diese Proteste eine sehr breite, weltweite Aufmerksamkeit erreicht haben. Außerdem haben sich Personen angeschlossen dem Protest, die, ja, wie soll ich sagen, sehr bekannt sind für ihre doch recht islamische, fromme Gesinnung. Zum Beispiel Faiza Hashimi. Faiza Hashimi ist die Tochter des zweifachen iranischen Staatspräsidenten Rafsanjani. Und Sie sehen vielleicht an der Art, wie sie ihr Kopftuch trägt, dass sie zu den Personen gehört, die ein Kopftuch tragen wollen. Da kommt dann nämlich keinerlei Haarsträhnen raus. Aber auch sie hat sich dem Protest angeschlossen und hat erklärt, dass Menschen nicht zum Kopftuch tragen gezwungen werden dürfen, dass es eine freiwillige Aktion sein muss. Für diese ihre öffentliche Stellungnahme ist sie 2 Jahre ins Gefängnis gewandert und kam erst im Dezember letzten Jahres wieder raus. Was auch besonders bemerkenswert war an dem Protest, war, dass sich eine ganz besonders junge Generation dem Protest angeschlossen hat. Das hatten wir in der Vergangenheit auch noch nicht. Es war tatsächlich vor allem ein Protest der Generation Z. Und wenn ich mich zu der Zeit mit hier in Deutschland lebenden Iranerinnen unterhalten habe, die sagten, also ich bin jetzt seit 20, 25 Jahren in Deutschland. Wir haben auch schon mal den Protest geübt, den Krawall geübt. Aber wenn man uns dann gesagt hat, das geht so nicht, zieht euer Kopftuch auf, setzt euch brav wieder hin, dann haben wir das auch gemacht. Aber diese Mädels haben immer noch weiter protestiert und sind immer noch weitergegangen in ihrem Protest. Dagegen gab es natürlich das, was es immer gibt in der Islamischen Republik Iran, nämlich das Einschreiten der Revolutionsgarden oder der Basinj, wie die heißen, die im Inland operieren. Im Ausland sind es eher die Revolutionsgarden. Die sind direkt dem obersten Führer unterstellt. Der oberste religiöse Führer Irans hat den Oberbefehl über die regulären Streitkräfte und auch eben über die Revolutionsgarden bzw. die Basij, die dann gegen Protestierende eingesetzt werden. Diese Basij sind auch die Antwort auf die Frage, wie es denn sein kann, dass ein Protest, der vermutlich von ungefähr 80% der iranischen Bevölkerung mehr oder minder aktiv getragen wurde, nicht zum Erfolg führen konnte. Selbst Umfragen oder Dokumente des iranischen Außenministeriums, von denen wir wissen, weil es sehr gute iranische Hackergruppen im Ausland gibt, haben angegeben, dass zwischen 80% und 90% der Bevölkerung hinter diesem Protest standen und stehen und dass sie eine Abschaffung der Islamischen Republik wollen. Was ein signifikanter Unterschied ist zu den Protesten, die wir noch 2009 gesehen haben. Also 2009 waren das noch Proteste, die sich sogar noch in einer religiösen Sprache geäußert haben. Die Menschen haben sich auf die Dächer gestellt und haben Allahu Akbar gerufen, um damit sagen zu wollen, das, was hier passiert, diese Ungerechtigkeit, ist eine Ungerechtigkeit, die gegen die Grundsätze unserer Religion verstößt. Und deshalb darf das so nicht geschehen. 2022 und in den folgenden Jahren gab es keinerlei religiöse Symbolik oder Sprache mehr bei den Protesten. Da hieß es dann wirklich komplett weg mit der Islamischen Republik Iran, weil sie unsere Erwartungen nicht erfüllt, weil sie uns keinen Grund mehr zum Leben gibt. Aber dennoch, selbst wenn 80% bis 90% der Bevölkerung für einen Systemwandel sind, dann sind 10, 15, 20% übrig, die es nicht sind und die gesamte nicht nur militärische, sondern auch die wirtschaftliche Macht in den Händen halten. Und das sind natürlich in erster Linie die Basinj, die Revolutionsgarden, mit ihrer militärischen Macht, aber auch mit ihrer wirtschaftlichen Macht. Man geht davon aus, dass die Revolutionsgarden bis zu 80% der iranischen Wirtschaft kontrollieren. Sie haben eine eigene Fluglinie, eine eigene Eisenbahnlinie. Ihnen gehört das iranische Äquivalent zu Coca-Cola. Also sie verfügen über große wirtschaftliche Macht und dementsprechend natürlich auch Menschen, die sie alimentieren. Und diese Menschen wollen auf keinen Fall, dass sich irgendetwas ändert in Iran. Denn damit würden sie nicht nur ihre Privilegien verlieren, sondern müssten natürlich auch die Rache eines Volkes fürchten, dass sie über 45 Jahre drangsaliert haben. Hier auf dieser nächsten Folie sehen Sie nochmal, wie die Mädchen auf die Straßen gegangen sind und auf den Schulhöfen protestiert haben. dann in die Schule gegangen sind, nachdem im November Gas gegen sie eingesetzt worden ist. Es gibt Berichte über 1200 Schulen in Iran, in die im November systematisch Gas eingeleitet wurde, was dazu führte, dass die Mädchen im besten Falle nur Kopfschmerzen hatten und im schlimmsten Falle aber stärkere gesundheitliche Probleme. Auch da haben wir aber als Gegenreaktion wieder Bilder gesehen, wo Mädchen einfach mit Gasmasken in die Schule gegangen sind und auf Schildern geklärt haben, bis zum letzten Atemzug, Frau, Leben, Freiheit. Also das nur, um Ihnen zu verdeutlichen, wie Aktion und Reaktion zwischen Regime und Bevölkerung war in diesen Monaten. Zum Teil dieser massiven Einschüchterungsversuche gehörte auch Todesurteile, die verkündet worden sind, zum Beispiel gegen den Deutsch-Iraner Jamshid Chalmat, der dann vor einigen Monaten gestorben ist in einem iranischen Gefängnis. Es gehörten sehr viele Todesurteile, die ausgesprochen und vollstreckt worden sind. Berühmte Beispiele sind der Rapper Mohsen Shikari oder Majid Reza Rahnavard. Was aber immer nur dazu geführt hat, dass in Social Media das Ganze sehr breit rezipiert wurde und nach außen getragen wurde an die Diaspora, vor allem mit der Bitte, es publik zu machen, damit die Weltöffentlichkeit nicht aufhört, hinzuschauen auf das, was in Iran geschehen ist. Und damit bin ich schon fast bei der so ein Teil der Antwort der zweiten Frage, was ist daraus geworden? Wir haben das Gefühl, es passiert nichts mehr in Iran seit einigen Monaten oder gar Jahren. Das ist nicht der Fall. Diese Form von Protest gibt es nach wie vor. Sie hat sich etwas verlagert. Sie ist sehr viel mehr geworden zu zivilgesellschaftlichen Ungehorsam. So werden Wände mit Graffitis vollgesprüht oder Banknoten werden beschriftet, aber dieser ganz große Protest auf den Straßen, den sehen wir in den letzten Monaten oder zwei Jahren nicht mehr, was kein Wunder ist aufgrund der massiven Einschüchterungsversuche, die in Iran unternommen worden sind. Und ich glaube aber dennoch, dass der Protest sehr grundlegend ist und sehr tiefgreifend, weil sich nämlich in den letzten Jahren etwas verändert hat im Iran. Und zwar würde ich das überschreiben mit Mainstreaming Feminism. In den ersten Jahren nach der Islamischen Revolution oder der sogenannten Islamischen Revolution von 1978-79 gab es zwar viele Männer, die ein Reformvorhaben vorgestellt haben in diversen Zeitschriften. Du hast Sulush und Chabestari eben genannt. Es ging diesen beiden vor allem darum, eine theologische, eine islamische, koranische Argumentation vorzulegen für die Vereinbarkeit von Demokratie und Menschenrechten. Frauenthemen kamen bei ihnen aber nicht vor in ihrem Denken. Sulush zum Beispiel ist ausgesprochen konservativ und traditionell in seinen Ansichten über Frauen. Und jemand wie Chabestari hat sich jahrzehntelang gar nicht dazu geäußert. Und das Argument war damals immer, also die Frauenfragen, die könnten ja dann in den Frauenzeitschriften besprochen werden. Man habe sich jetzt hier mal um die wirklich wichtigeren Dinge zu kümmern, nämlich die Utopie eines demokratischen Iran. Und wenn man die dann erreicht hat, dann könnten ja auch so diese sekundären Fragen nochmal aufgegriffen werden. Wie ist das eigentlich mit den Rechten der Frau? Und Iran ist, glaube ich, führe es vielleicht an dieser Stelle nochmal aus, nun wirklich ein Land, das Gender Apartheid praktiziert. Die quasi erste Aktion, nachdem Ayatollah Khomeini 1979 in Iran an die Macht kam, war neben der Einführung des obligatorischen Kopftuchs die Zurücknahme des progressiven Frauenrechts, das der Schah im Jahre 1964 eingeführt hatte. Und unter diesem neuen islamischen Familienrecht, wie es dann gelabelt wurde, ist es Frauen nicht erlaubt, ohne die Erlaubnis ihres Mannes das Land zu verlassen. Töchter erben nur halb so viel wie der Sohn. Frauen können sich nur unter extrem schwierigen Bedingungen scheiden lassen, eigentlich nur mit Erlaubnis des Mannes. Und selbst dann verlieren sie garantiert das Sorgerecht für ihre Kinder. In vielen anderen Bereichen gilt das auch. Zum Beispiel ist die Zeugenaussage einer Frau vor Gericht noch halb so viel wert wie die eines Mannes. Also man kann es durchdeklinieren. Frauen sind in diesem Staat rein rechtlich gesehen Menschen zweiter Klasse. Das hat aber die Reformer nie großartig interessiert, wie ich eben ausgeführt habe. Und man kann das sogar sehen für die sogenannten nicht-religiösen Intellektuellen. In Iran wurde immer eine Unterscheidung aufgemacht zwischen den Roshanfegrane Dini und den Roshanfegrane Rehre Dini. Die Roshanfegrane Dini, die religiösen Intellektuellen, das waren solche wie die zitierten Suruj und Chavistari. Denen hat man immer noch eine grundsätzliche Bindung zum Islam unterstellt, Tahut. Und dementsprechend durften sie leise Kritik üben. Dann wurde aber noch eine Dichotomie aufgemacht zu den sogenannten nicht-religiösen Intellektuellen. Und das waren die, die man von den Universitäten verwiesen hat, die nicht mehr studieren durften, die nicht mehr dozieren durften und die dann in großen Mengen ins Ausland gegangen sind, vor allem in die Vereinigten Staaten. Diese waren aber erstaunlicherweise ähnlich genderblind wie die sogenannten religiösen Intellektuellen und haben sich um solche Fragen nicht gekümmert. Inzwischen hat sich da einiges getan und zum ersten Mal ist mir das aufgefallen 2009, als es im Iran eine Kampagne gab, Men in Hijab. Da sind Männer hingegangen und haben sich ein Kopftuch angezogen und haben sich öffentlich entschuldigt dafür, dass sie nicht für die Rechte von Frauen eingetreten sind. Es gab eine Facebook-Kampagne, auf die viele Menschen geantwortet haben. Sie haben sich dann ablichten lassen, zum Teil mit einem Handtuch, zum Teil mit einem richtigen Kopftuch und haben sich öffentlich entschuldigt für dieses Nicht-Eintreten für Frauenrechte. Das war so ein Punkt, wo man zum ersten Mal gesehen hat, oh, da tut sich tatsächlich was. Wer das auch getan hat, sehr öffentlich und publikumswirksam, war Hamid Dabashi. Hamid Dabashi ist der wohl einflussreichste iranische Public Intellectual. Er war früher an der Columbia in den Vereinigten Staaten, hat unglaublich viele Bücher geschrieben. Und er hat auch gesagt, ich hätte mich damals schon hinter meine Mutter, meine Frau, meine Tochter stellen sollen. Auch in der iranischen Literatur finden wir das inzwischen, da wird das thematisiert. Große iranische Schriftsteller wie Shahriyar Mandanipur entschuldigen sich inzwischen für dieses Nicht-Eintreten für Frauenrechte. Und was auch dazu beigetragen hat, waren Kampagnen von Frauen in den letzten Jahren. So zum Beispiel die von Masih Ali-Nejad, die eine Kampagne gestartet hat, My Stealthy Freedom. Sie hat zu dem Zeitpunkt schon in London gelebt und hat Frauen aufgefordert, einfach mal ein Foto von sich ohne Kopftuch zu schicken, was dann weiter veröffentlicht wurde. Und eine andere interessante Kampagne, zu der es kam, war die, die ausgelöst wurde durch das Verbot der iranischen Fußballnationalkapitänin Niloufar Ardalan aus Iran auszureisen. Das war im Jahre 2014. 2014 hatte Iran sich zum ersten Mal, also die iranische Frauennationalmannschaft, sich zum ersten Mal qualifiziert für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Der Ehemann von Niloufar Ardalan, die in Iran besser bekannt ist unter dem Namen Lady Goal, fand aber, dass seine Frau besser zu Hause bleiben sollte an dem Tag, an dem der gemeinsame Sohn eingestimmt wurde und hat dann getan, was das iranische Recht ihm erlaubt, nämlich kurzerhand die Ausreiseerlaubnis einer Frau zurückgezogen. Das führte dann zu dem Hashtag It's Man's Turn. Es sind ganz viele Facebook- und Social-Media-Kampagnen, die da zusammen waren. Und unter diesem Hashtag It's Man's Turn posteten dann Männer, ich gebe meiner Frau ihr Recht zu weisen zurück. Ich gebe meiner Frau das Recht, sich scheiden lassen zurück. Und ja, dementsprechend sollte sie all dieses tun können. Das macht natürlich irgendwie Sinn in einer Gesellschaft, in der zwar in rechtlicher Hinsicht Gender Apartheid herrscht, aber Frauen zu quirligen Gestalterinnen der Gesellschaft geworden sind in den letzten 45 Jahren. Es gibt sogar ehemalige Kritiker der Islamischen Republik, die heute sagen, die Islamische Republik Iran hat durchaus zu einem erhöhten emanzipatorischen Bewusstsein geführt, nämlich gerade dadurch, dass eine solche rechtliche Gender-Apartheid herrschte. Und was die Islamische Republik aber nicht gemacht hat, war, dass sie Frauen an den Herd verbannt hat. Im Gegenteil. Viele Väter, die unter dem Schah gesagt haben, ich erlaube meiner Tochter den Besuch der Universität nicht, konnten dies in der Islamischen Republik Iran nicht mehr, weil an Universitäten auch Geschlechtertrennung herrscht. Das heißt, links sitzen die Männer, rechts sitzen die Frauen. Außerdem tragen die Frauen Kopftuch. Das heißt, das, was man als traditioneller konservativer Vater in den 60er, 70er Jahren seinen Töchtern geantwortet hat, wenn sie auf die Uni gehen wollten, nämlich, dass es ein Hort der Unmoral war, weil da die Mädels in Miniröcken rumlaufen und weil sie kein Kopftuch tragen. Das war etwas, was in der Islamischen Republik Iran als Kopftuch nicht mehr zog. Außerdem sind die Frauen hingegangen und haben den islamischen Feminismus entwickelt, was eine Form von Feminismus ist, die mit islamischen Argumenten für Feminismus kämpft. Und wenn Töchter ihren Vätern dann sagen, also schon der Prophet hat gesagt und suche das Wissen, auch wenn es in China ist, das war ein gutes Argument im Kampf gegen Väter, die ein solches Recht verweigern wollen. Hinzu kam eine feministische Koranauslegung, die in Iran begonnen hat durch die Zeitschrift Zanon und dann eben auch als ein solches Argument verwendet werden könnte. Also diese verschiedenen Strömungen, zum einen eben eine islamische Argumentation für Frauenrechte, die braucht man natürlich nicht. Man kann auch einfach mit der Internationalen Konvention für Menschenrechte für Frauenrechte argumentieren. Aber es mag taktisch klug sein, eine andere Argumentation anzuwenden in einem Land wie Iran, wo alles mit dem Islam begründet wird. Und indem das geschah, war ein weiterer Bestandteil gegeben, meiner Ansicht nach, für dieses Mainstreaming von Feminismus. Neben der Einsicht, dass Frauenrechte nicht nur irgendwelche Partikularinteressen sind, sondern dass sie das große Ganze abbilden. Und was in Iran eben auch noch hinzukommt, ist, dass durch den Zugang, der dann so breitflächig ermöglicht wurde zu Universitäten, wir in Iran inzwischen eine weibliche Studierendenschaft von 65% haben. Wir haben in Iran genauso viele Professorinnen wie in Deutschland, nämlich rund ein Drittel. Und sie haben auch alle anderen gesellschaftlichen Bereiche erobert. Sie haben sogar die traditionelle männliche Domäne des Nahen Ostens, nämlich das Taxifahren, erobert. Wir haben iranische Rennfahrerinnen, wir haben berühmte Filmemacherinnen. Wir haben zahlreiche Schriftstellerinnen. All das erzeugt natürlich einen wahnsinnigen gesellschaftlichen Druck. Das in Kombination mit einer jetzt vorhandenen Solidarität und Solidarität von Männern, würde ich sagen, kann durchaus zu etwas führen. Auch wenn es vielfach so aussieht, als würden Proteste im Keim erstickt und seien die Revolutionsgarden dennoch so sehr stark. Das sind sie im Moment noch. Ich komme gleich noch dazu, wie die Revolutionsgarden im Moment dastehen, nach dem, was in den letzten Monaten geschehen ist. Aber es geht mir weit stärker um diesen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel, der stattgefunden hat in den letzten 45 Jahren. Wie ich im Anfang hat eben erwähnt, dass ich mein letztes Buch Iran ohne Islam genannt habe. Das war ein Titel, den fand mein Lektor nicht besonders spaßig, weil er meinte, er sei völlig kontraintuitiv. So ein Buch würde kein Mensch kaufen, weil man gerade Iran assoziieren würde mit Islam. Aber ich habe meine Begründung, meine Argumentation damals durchbekommen, weil man tatsächlich feststellen konnte in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass sich Menschen in Iran nicht nur vom islamistischen System abwenden. Das ist eine Erkenntnis, die ist nicht besonders neu. Asif Bayat hat das schon vor 25 Jahren, das ist ein Soziologe, der das wunderbar argumentativ belegt, warum immer mehr Menschen sagen, wir möchten wieder eine Trennung von Staat und Religion. Das ist eine verständliche Reaktion auf einen Staat, der A, die Probleme der Menschen nicht löst und der vor allem assoziiert wird mit Korruption. Das Ganze ist aber noch ein bisschen weitergegangen in den letzten Jahren. Und so gab es vor 3 Jahren eine sehr interessante Meinungsumfrage von einem Institut aus den Niederlanden, bei der ungefähr 8% gesagt haben, sie seien Zoroastrier auf die Frage, was denn ihre Religion sei. Das wären bei einer Bevölkerung von 85 Millionen deutlich mehr als die offiziell 15.000 in Iran lebenden Zoroastrier. Und damit ist auch nicht wirklich gemeint, dass diese Menschen zum Zoroastrismus konvertiert sind, sondern damit ist gemeint, dass sie alles Schlechte, was diese Regierung macht, jetzt nun wirklich dem Islam zur Last legen. Und deswegen lieber zurückkommen zu der uriranischen Religion. Und der Zoroastrismus war die Religion, die in Iran herrschte, bevor Iran dann sukzessive eingenommen wurde von den muslimischen Truppen. Es ist also mehr ein politisches Bekenntnis, denn ein religiöses Bekenntnis. Und man kann das in der Tat sehr schön beobachten an den Symbolen, die die Menschen in Iran inzwischen aufhängen, den Furuhar, an der Bedeutung, die das Nowruz-Fest in Iran hat, an der Bedeutung, wie zu zoroastrischen Königen gepilgert wird, zu Kurash beispielsweise und an vielen anderen Dingen mehr. Es haben sich nur 30% in dieser Umfrage, die relativ gut gemacht war. Also man hat das mit den Telefoninterviews gemacht über ein Schneeballsystem. Man hat schon ziemlich viele Menschen erreicht und das war relativ breitflächig. Es haben sich nur noch 30% überhaupt zum Islam bekannt. Die meisten haben gesagt, sie glauben eigentlich an gar nichts mehr. Dass Religion eigentlich nur zum Untergang führt, vor allem wenn sie in einem Staat herrscht. Nun glaube ich nicht, dass das wirklich so sein kann mit dem Iran ohne Islam. Der Islam ist seit Jahrhunderten ein bestimmender Faktor in Iran. Vor allem iranische Literatur ist überhaupt nicht denkbar ohne den Islam. Also kein Mensch würde die Dichter noch verstehen, wenn man keinerlei Islamkenntnisse mehr hätte. Die iranische Architektur ist ohne den Islam nicht denkbar. Also das ist ein wesentlich konstituierendes Element in der Identität dieses Landes. Aber es ist auch nicht unverständlich, eine Reaktion an den Tag zu legen, also eine solche anti-islamische Reaktion an den Tag zu legen, in einem System, das ja quasi alles mit dem Islam begründet. Dass Frauen Menschen zweiter Klasse sind, wird mit dem Islam begründet. Dass man nicht Händchen halten darf als Pärchen auf der Straße, wird mit dem Islam begründet. Und das System stellt sich da als der Vollstrecker des reinen mohammedanischen Islams. Islam in orbe Mohammadi. Und wenn einem das, was in Iran passiert, diese Hinrichtungen, die rechtliche Ungleichheit, wenn einem das alles präsentiert wird, als das ist der reine mohammedanische Islam, dann kommt man irgendwann auf die Idee zu sagen, also wenn das Islam ist, dann lieber nicht. Dann lassen wir das doch am besten mit dem ganzen Islam. Und das ist im Grunde natürlich sehr schade. Denn man kann diese Vereinbarkeit von Islam und Menschenrechten, von Islam und Frauenrechten, Islam und Demokratie, die kann man ja herstellen. Das ist möglich durch Rechtsfortbildung. Ich will jetzt nicht im Detail darauf eingehen, wie Surush und Shabestari und all die anderen argumentiert haben. Sie haben das theoretisch und mit verschiedensten hermeneutischen Mitteln in der Theorie wunderbar gelöst. So, dass man sich durchaus authentisch als Muslim fühlen kann oder authentisch als Muslimin fühlen kann und trotzdem Feministin sein kann. Also das theoretische Problem zwischen, kann ich wirklich Muslimin sein und Feministin sein, Muslimin sein, emanzipiert sein, kann ich ein Demokrat sein und trotzdem authentisch muslimisch, ohne meine vermeintlichen Werte zu verraten. Das ist in der Theorie alles lösbar. Und es ist auch versucht worden, in Iran in der Praxis umzusetzen, nämlich als ein beachtlicher Teil der iranischen Bevölkerung 1997 Mohammad Khatami zum Präsidenten gewählt hat, der genau diese Agenda in der Politik umsetzen wollte. Er ist damals gewählt worden gegen den erklärten Willen des obersten iranischen Führers. Aber die Bevölkerung hat sich für den Mann entschieden, der in Interviews gesagt hat, er will sich für Frauenrechte einsetzen, er will sich für mehr Teilhabe der Menschen am politischen Prozess einsetzen. und hat das dann 8 Jahre lang versucht, ist aber gescheitert an den Bollwerken des Patriarchats, am religiösen Führer selbst, aber auch an den Institutionen, die ihm direkt unterstellt sind, nämlich der Judikative und teilweise auch der Exekutive. Und als dieser politische Reformprozess, auf den so viele Menschen gesetzt haben, gescheitert war, war das nochmal ein Meilenstein in der Abkehr von dem System der Islamischen Republik Iran an sich. Sodass daraus dann eben die Idee kommt, also weder Islamismus, Abkehr vom Islam geht damit einher. Und wir haben auch inzwischen festgestellt, dass diese Islamische Republik nicht mehr reformierbar ist. Sie kann eigentlich nur noch abgeschafft werden. Ich denke, dass der Pegel dann irgendwann auch mal wieder umschlagen wird, dass es durchaus eine islamische Rückbewegung geben kann. Aber dafür muss erstmal ein ganz normales demokratisches System entstanden sein. Auch die Reformer übrigens, die eben zitierten, Zudush und Shabestari, die sagen heute, Shabestari hat irgendwann mal gesagt, ich habe mir die Finger wund geschrieben. Ich habe so schöne hermeneutische Theorien entwickelt dazu, wie man das alles vereinbaren kann. Und heute sagen mir meine Studierenden, also Herr Shabestari, ob Islam und Demokratie vereinbar sind, interessiert uns eigentlich überhaupt nicht. Wir wollen Demokratie. Der Rest ist nicht mehr entscheidend. Also das zu dem grundsätzlichen gesellschaftlichen, ideellen, intellektuellen Wandel, den man, glaube ich, soziologisch und in vielen Texten nachweisen kann. Aber damit kommt man natürlich zu der Frage mal wieder, warum passiert denn da eigentlich nichts? Und vor allem, warum passiert da jetzt nichts, wo die Revolutionsgarden doch so geschwächt sind? Sie werden ja alle wissen, dass Irans Revolutionsgarden in den letzten rund 1,5 Jahren stark geschwächt worden sind durch Israel, der wichtigste Verbündete Irans, der von den Revolutionsgarden aufgebaut worden ist, war die Hisbollah. Die Hisbollah ist massivst geschwächt. Dasselbe gilt für die Hamas und Syriens Diktator, der ein großer Unterstützer war der Islamischen Republik, beziehungsweise umgekehrt, ist auch nicht mehr da. Speziell als Assad gefallen ist, haben viele sich gefragt, warum kann das in Iran denn jetzt nicht auch passieren? An den Sturz Assad haben wir ja auch nicht geglaubt und man hat seinen Augen nicht getraut, wie rasant und wie schnell es dann ging. Und warum kann das jetzt nicht passieren, wo Irans Streitmacht so dezimiert ist, wo die Revolutionsgarden so dezimiert sind? Ich glaube, es konnte damals nicht passieren und jetzt im Moment wahrscheinlich auch noch nicht, weil in Iran andere strukturelle Faktoren wichtig sind. Zum einen ist Syriens Opposition unterstützt worden von einer Macht im Ausland, von der Türkei. Das ist in Iran nicht der Fall. Also die iranische Opposition hat in dem Sinne keinen, außer die ganze iranische Diaspora, aber die ist so zerstritten, dass sie eigentlich überhaupt nichts bringt. Und hinzu kommt, dass Assad den Fehler gemacht hat, den das Regime der Islamischen Republik nicht macht. Assad hat seine eigenen Leute nicht gut genug alimentiert. Die Islamische Republik Iran alimentiert ihre eigenen Leute hervorragend. Das sind eben diese 10-15%, die bis zum Letzten für dieses Regime kämpfen werden, die in Saus und Braus leben und auf keinen Fall wollen, dass sich da etwas ändert. Manchmal sieht man kleine Risse. Auch das wissen wir aus den schönen Dokumenten, die gehackt werden und die dann geleakt werden, dass auch in den obersten Etagen der Revolutionsgarden, auch die müssen ja auf ihre Kinder antworten. Ich weiß nicht, ob Sie den Film gesehen haben, mit dem Deutschland ins Oscar-Rennen gegangen ist, Die Saat des heiligen Feigenbaums. Da geht es ja genau um einen solchen Konflikt. Es geht um einen Richter und seine Kinder halten ihm vor, was hast du da eigentlich für einen Job? Was machst du da? Du bist gegen meine Generation. Du bist dafür verantwortlich, dass diese Todesurteile vollstreckt werden. Und der Regisseur dieses Filmes, Mohammad Rasulov, hat mal erzählt in einem Interview, dass er auf die Idee gekommen ist, diesen Film zu machen, als er selber im Gefängnis saß und sein Gefängniswärter ihm gesagt hat, meine Kinder fragen mich jeden Tag nach meinem Job und wie ich mir überhaupt noch in den Spiegel gucken könnte. Also solche Dinge, Indikatoren und so gibt es, kann man natürlich alles sehr schwer greifen. Wir sind ja nun leider dem Umstand erlegen, dass wir weder wirklich ausländische Journalisten in Iran haben. Die werden meistens nicht akkreditiert und fliegen sofort raus, wenn sie den ersten kritischen Artikel schreiben. Wir können in Iran nicht vernünftig forschen, weil sich schon keiner der sich damit beschäftigenden Menschen da noch hintraut. Insofern sind wir auf Social Media angewiesen und da wissen Sie ja alle selber, dass das natürlich auch wahnsinnig aufgebläht sein kann, was wir da hören und was wir da sehen und dass das nur vielleicht bestimmte Teile abbildet. Aber es ergibt sich dann doch so eine Form von Gesamtbild aus dem, was uns Social Media bringen oder zum Beispiel eben solche filmischen Zeugnisse und Ähnliches. Aber trotzdem ist auch das, was ich Ihnen gerade geschildert habe, zum einen eine große Hoffnung, dass sich da so viel getan hat und zum anderen natürlich ja mehr oder minder ein Bauchgefühl. Auf mehr können wir uns im Moment leider nicht verlassen. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war die Islamwissenschaftlerin Katayuna Mipur. Sie hat ihren Vortrag Frau, Leben, Freiheit, was war das, was ist es, am 6. Mai 2025 an der Uni Frankfurt gehalten. Ich bin Nina Bus-Bartels. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.